Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Hear. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Begrüße Sie ganz herzlich bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie Klaus Eckel.
Schönen guten Abend.
Omar Sasam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Und selbstverständlich auch ich wünsche einen wunderbaren Nachmittag. Wie geht es euch, nachdem jetzt klar ist, am 19. geht es los, am 20., ich glaube der 20. Mai 2021 wird in die Geschichte eingehen, weil noch nie in den letzten 2000 Jahren so viele Theatervorstellungen gleichzeitig stattgefunden haben. Es werden alle...
Habt ihr Spieltermine? 19. und 20.?
Ja. Nein, 19. dürfen wir 19. auch schon.
Am 19. spiele ich in Mödling.
Sehr gut. Glaubst du?
Ich bin am 20. in Linz, im Bognerhaus. Ich versau gleich mal die Hochkultur mit banalen Witzen. Aber wisst ihr, was schön ist? Es könnte sich ausgehen, dass es pro Zuschauer in Österreich ein Programm gibt. Also man sitzt da alleine vor einem klassischen Konzert, vor einem Kabarettisten oder weiß ich nicht, im Musical. Also wahrscheinlich, weil so viele Kulturaufführungen sind am 20. Mai.
Selbstverständlich. Aber glaubt ihr nicht, dass dieser Moment des auf der Bühne Seins total magisch ist? Also ich träume ja jetzt schon davon. Ich denke mal, wie wird das erste Mal nach der langen Zeit sein auf der Bühne? Ob man nicht total gerührt ist, ob man nicht auf die Bühne rausgeht und ob ich nicht total zum Rehren anfange, weil es so schön ist.
Ja, zum Rehren weinen wirst du dann bei der Abrechnung mit 50% Auslastung, Abstand und so weiter.
Aber ich bin der Solo-Kabarettist. Kennst du den Spruch im Kabarett Niedermeyer? Steht hinten irgendwo in der Künstlergarderobe. Solo-Kabarett ist langweilig in der Pause, aber lustig bei der Abrechnung.
aber vielleicht, ich habe große Angst, dass ich guten Abend sage am 20. Mai und mir denke, schäb was zu Hause. Ja, vor dem habe ich viel mehr Angst.
Wir sollten eine Petition in die Wege leiten, dass alle Kabarettisten am ersten Tag, wo sie spielen, mit den Worten: Guten Abend, meine Damen und Herren, mein Gott, schön war's zu uns. So wie früher der Farkas immer gesagt hat: Schauen Sie sich das an, sagen wir jetzt immer: Mein Gott, schön war's zu uns.
Sehr schön. Aber gut, wir haben jetzt eine neue Freiheit. Ich finde es sehr lustig, das Wort Freiheit, was das mit nach einem Jahr gemacht hat. Das Wort Freiheit hat wirklich eine Mutation erlebt, weil das Wort Freiheit besteht also aus 70 Verordnungen. Also die Freiheit vor einem Jahr war eine andere als die heute. Also das, wenn du vor einem Jahr gesagt hast, das war der Pandemie, Freiheit besteht, du musst um 10 Uhr zu Hause sein, du darfst nur mit Maske und Abstand und mit maximal 2 Familien und 3 Jugendlichen wo zusammensitzen. Und das wäre eine Pointe gewesen. Mittlerweile haben wir das anscheinend jetzt akzeptiert, dass die neue Freiheit das ungefähr dem gleichkommt, was vor einem Jahr Gefängnis in Stein war.
Ja, aber einige Worte haben eine Mutation erlebt, oder?
Was?
Das Wort Querdenken. Ich kann mich erinnern, es gab die Zeit, wenn du über jemanden gesagt hast, ich habe über eine Kollegin letztens beim Erzählen über Kollegin gesagt, das war eine Kollegin, das war totale Querdenkerin, das war ein total super Wort. Das war jemand, der quasi über das hinaus gedacht hat. Und jetzt ist Querdenken fast ein Schimpfwort geworden. Und dann frage ich mich, für einen Querdenker, also ich für mich ist ja jetzt Querdenker jemand, der komplett nicht weiterdenken kann. Aber bin ich für einen Querdenker auch ein Querdenker?
Du bist ein Querdenker.
Weiß ich nicht.
Ja, das darfst du aber nicht verwechseln mit Queerdenker. Das sind ja die Homosexuellen. Gibt es einen homosexuellen Querdenker? Wäre ja ein queerer Querdenker, fällt mir gerade ein.
Queerer
oder?
Querdenker, ja.
Ja, wurscht. Yes, war jetzt auch kein wichtiger Beitrag.
Was?
War kein wichtiger Beitrag, aber ist mir gerade.
Das macht ja nichts. Es geht ja nicht darum, dass die Beiträge wichtig sind. Es geht darum, dass wir uns miteinander unterhalten. Das ist ja das Schöne. Wir führen ja diesen Podcast fort bis Ende Juni. Also auch wenn uns jetzt die Freiheit lacht, werden wir bis Ende Juni den Podcast führen. Das heißt, es wird aber zur Folge haben, liebe Kollegen, dass wir manchmal nach einer Vorstellung direkt aus der Garderobe uns miteinander verbinden müssen, wahrscheinlich. Mhm. Es wird sicher Montage geben, an denen wir spielen.
Stimmt.
Das heißt, wir machen das dann aus der Garderobe, wo wir sind.
Ich kann gleich schauen, wann ist der nächste?
Ja, ich schaue jetzt, warte mal, ja, oder von der Bühne, ja, keine Ahnung.
Oder von der Bühne, ja.
Können wir ja wirklich auch von der Bühne weg, richtig.
Ja.
Ja, aber mit den Leuten oder ohne Leute?
Ja, vielleicht auch mit den Leuten.
Es kommt darauf an, wer kommt. Ich meine, wir haben jetzt, ich habe so reservierte Vorstellungen, die recht gut besucht sind, mit Karten, die vor vier gefühlten 8 Jahren gekauft worden sind.
Bei mir kommen ja noch ein paar Leute, die haben von 1918, von der spanischen Grippe noch die Karte. Simpel ist jetzt, wer kommt. Entschuldigen Sie, mein Urgroßvater hat Karten gehabt, da war die spanische Grippe.
Ich glaube, dass viele Leute sitzen bei mir mit Karten vom Otto Grünmandl, die einfach über diese vielen Jahre weitergegeben worden sind und plötzlich bei mir gelandet sind. Und ich werde sie dann irgendwann weitergeben an den Paul Pizzerra. Was ich mich gerade frage, ist, es gibt ja gewisse Auflagen und wie sehr diese Auflagen auch unser Publikum, manche, wir haben jetzt Publikum, wir schauen uns zu, aber ich frage mich wirklich, es wäre schön auch, wenn Sie uns da schreiben würden, wie sehr hemmt das im Kommen? Hemmt das wirklich die ganzen Abend eine Maske aufsetzen, sich vorher testen lassen und das mit dem Abstand halten und ich muss brav um 10 Uhr zu Hause sein? Hemmt das bei dem Wunsch, eine Kulturveranstaltung zu besuchen? Das ist eine große Frage.
Eine interessante Frage. Ich glaube natürlich bis zu einem gewissen Grad. Also ich probe jetzt jeden Tag. Das heißt, ich bin dreimal in der Woche PCR getestet und jeden Tag schnell getestet. Also jeden Tag Fingerl im Arsch. Nasal im Stabel in der Nase. Stabel im Arsch.
Stabel in der Nase. Aber irgendwelche Körperöffnungen werden befüllt.
Ja. So ja, ich habe auch schon gefragt, ob man nicht noch eine andere Körperöffnung nehmen kann, bitte freundlicherweise.
Hauptsache und Schleimhaut finde ich übrigens, ist auch ein schöner Programm.
Hauptsache Schleimhaut ist ein sehr guter Titel. Hauptsache Schleimhaut. Ja. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich heute ist also der Tag der dritte Proben, die dritten Probenwoche beginnt. Und ich habe mir heute zum ersten Mal gedacht, sollte mir nicht jetzt 2-3 Tage freigeben, aber nicht, weil ich nicht proben will, sondern weil mir diese Testerei so auf die Nerven geht. Wobei man natürlich sagen muss, ich fühle mich durch das Getestetsein. Wir proben ja komplett ohne Abstand und ohne Maske ein Stück. Das heißt, wir gehen ja, man umarmt sich auf der Bühne, man spuckt sich an, man redet ganz normal, wir proben ganz normal. Wir würden uns, haben wir gestern am Samstag bei der letzten Probe drüber Hope geredet.
Science Fiction.
Wir proben Science Fiction, ja. Wir umarmen uns, begrüßen uns, geben uns die Hand. Das ist ein Science Fiction. Das ist ein Fantasy. Ja, ein Fantasy-Sketch haben wir. Der spielt in einem Restaurant ohne Abstandsregeln.
Wahnsinn. Ja. Das war schön eigentlich. Die Idee, dass man was spielt, was total absurd ist. Ja, schön.
Ja. Und wir sind übereingekommen, wir fühlen uns alle sehr sicher, weil wir so engmaschig testen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, ich fühle mich sicher. Also wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe und mich getestet habe, weil ich mich testen muss, weiß ich, dass alle anderen auch getestet sind, negativ sind und zumindest in diesen 3-4 Stunden niemanden anstecken können. Und einfach dieses Gefühl der Sicherheit wird wahrscheinlich die Mühsal überwinden. Und man geht ja nicht jeden Tag ins Theater, so wie ich jetzt. Wir gehen ja jeden Tag ins Theater. Ne?
Und du musst dich ja nicht jeden Tag testen. Ich glaube, dass man es schon zusammenfassen wird. Ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt auch gedacht, wenn ich mich heute teste, dann kann ich morgen das und übermorgen das.
Wir machen jeden Tag Schnelltest.
Genau. Aber du kannst ja auch mit Impfpass ins Theater kommen, wo ich mich jetzt frage, ob Impfpass, ob es da einen Fälscherin geben wird. Also es wird ja alles gefälscht heutzutage. Ja. Und ob du irgendwann am Mexiko-Platz, du kriegst 2 Stangen Chick plus einen Impfpass. und ob es dann auch so ist wie bei der Billerkasse, dass dann die Kassendame oder der Kassenherr beim Theater dann diesen Impfpass gegens Licht hält, weil da ein Wasserzeichen drauf sein muss. Oder sie beißt rein, ob sich der Karton richtig anfühlt. Oder es wird doch ganz sicher so QR-Codes geben. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es gefälschte Impfpässe gibt. Ganz sicher.
Hey, Bruder, brauchst du Test? Ich habe 1-2 schwanger. Digga.
Das kommt. Ich bin mir ganz sicher. Das wird
ein. Aber große Bitte. Ich brauche Pässe. Ich brauche 2-mal Russland, 1-mal England und 3-mal Covid. Bitte.
Und ich sag dir das wird eine Netflix-Serie. Das wird das Breaking Bad. Das Breaking Bad des Impfpasshandels. Testing Bad. Auch ein schöner Titel.
Testing Bad. Ja. Ja, ich glaube, wir können trotzdem hoffnungsfroh sein. Die Zahlen gehen runter. Also ich meine jetzt die Verkaufszahlen von Tickets.
Und der Kontostand. Auch hier gehen die Zahlen runter.
Also wenn es nach dem Kontostand geht, hätte man schon vor 3 Monaten aufsperren können. Ich bin unter 100. Mein Kreditfaktor ist nur noch auf 50.
Und der Replikationsfaktor ist nicht mehr messbar, ist außerhalb des...
Außerhalb des Messbaren. Replikationsfaktor ist außerhalb des Messbaren. Bitte sperrt's auf, bitte. Nein, es schaut sehr gut aus und es kann, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir jetzt jetzt einmal so spielen und alle müssen überall Maske tragen, was ein bisschen sinnlos ist draußen in der Sitzreihe, aber bitte. 3 Wochen später, 4 Wochen später wird evaluiert, die Zahlen gehen runter, es sind viel mehr Menschen geimpft und vielleicht wird das dann schneller fallen, als wir glauben.
Mhm. Ist, finde ich jetzt schon, ich finde, das fällt ja zum Glück, Holzklopfen, schneller, als ich geglaubt hätte.
Ja.
Hättet ihr euch das gedacht, dass wir unter 100 sind? Ich hätte mir das nicht gedacht, dass das so nicht
ist. Ja, aber ich habe es, glaube ich, in der Podcast-Folge vor 18 Staffeln gesagt, wir sind uns ja alle noch nicht sicher über diese Dramaturgie von dieser Corona-Pandemie. Wir wissen nicht, ist es eine Serie mit 7 Staffeln, wo wir gerade in Staffel 1, 3. Folge sind, oder ist es ein 90-Minüter, wo wir gerade bei den letzten 10 Minuten sind, wo wir irgendwie, es schielt jetzt alles Richtung Happy End.
Das Traurige ist, das Happy End ist, wenn wir den Podcast beenden.
das ist
schön, die traurigste aller Erfolgsgeschichten, oder?
Wenn es, ja. Man wird von einer, wenn die vorbei ist, von einer Win-Win-Situation sprechen. Corona. Der Impfstoff wirkt nur, damit auch der Podcast aufhört.
Lass uns ganz kurz, ich glaube, man kann diese Woche nicht über dieses Thema hinweg. Über den Finanzminister Blümel. Wie peinlich ist es eigentlich, dass ein Bundespräsident einen Minister auffordern muss, die Gesetze einzuhalten?
Wahnsinn. Wahnsinn.
Also, ja. Ich frage mich, wie viel Millionen, also wie groß ist der, ist diese, also entweder gab es wirklich eine Spende, die muss aber in der Höhe von 20, 25 bis 30 Millionen Euro, also, Was ist so arg, dass man es verbergen muss, dass der Kurz zum Blümel sagt, was? Wurscht. Das steht zwar in der Verfassung, aber schick's ja noch nicht. Also, wie groß muss der Dreck am Stecken sein oder beziehungsweise wie viel Stecken ist noch am Dreck, wenn du das in Kauf nimmst? Weißt du, was ich meine? Das frage ich mich die ganze Zeit. Weil die hätten ja auch sagen können, pass auf, da wird jetzt irgendwas auffliegen. Weil irgendwas haben sie gemacht. Weil wenn sie keinen Dreck am Stecken hätten, hätte ja der Herr Sobotka, der Parlamentspräsident, nicht gesagt, man soll die Wahrheitspflicht aufheben. Was ich übrigens fantastisch finde. Ich finde, man sollte auch im Gymnasium bei der Matura die Wahrheitspflicht aufheben.
Beim Eheversprechen zahlt sich's auch.
Beim Eheversprechen zahlt sich's am meisten aus. Ja. Was, so hast du. Ja, der Sobotka hat gesagt, die Wahrheitspflicht ist aufgehoben. Dass man das alles macht, da muss doch, wenn man jetzt weiter denkt, der Dreck am Stecken, entweder eine Million, solche, eine Spende, die so hoch ist, ja, dass es dir lieber ist, dass du dastehst wie der Tollfuß, der die Demokratie aufheben will, das ist dir lieber, als das auffliegt, was du gemacht hast.
Weil wenn sie nichts gemacht haben. Ich finde das so schlimm, weißt du, die Menschen sind jetzt gerade dabei, sich an Regeln zu halten. Und die meisten halten sich an Regeln. Und was uns diese Leute vorleben, ist, sie halten sich nicht an diese Regeln.
Genau.
Und das ist das Problem. Und das verlangen wir von jedem Einzelnen. Und das macht mich so wahnsinnig, weil in dieser verantwortungsvollen Position musst du dich an Regeln halten.
Ja, und ich sag dir was, ich gehe jetzt jedes Mal, wenn ich auf der Toilette bin und das große Geschäft verrichte, hebe ich mir nachher das Toilettpapier auf, das angeschissene, und schickt bei der nächsten, wenn sie meine nächste Steuererklärung wollen, schicke ich ihnen 30 solche Kartons mit angeschissenen Toilettpapier ins Finanzministerium. Und warte, bis der Bundespräsident sagt, Herr Niewarani, sind so gut. Zahlen Sie bitte Ihre Steuer. Nein, das ist unfassbar.
Aber man muss ja 2 Sachen sagen. Normalerweise die ÖVP reagiert ja auf so Skandale immer damit, dass sie die Dinge schreddert, die verdächtig sein können. Jetzt ist wahrscheinlich für einen Blümel schwierig, ein komplettes Finanzministerium, also ein komplettes Gebäude, in einen Schredder reinzustecken.
Er wollte. Er hat angerufen.
So viel Bargeld hatten sie nicht. Das geht schon, aber so viel haben wir in Bar nicht da.
Wir würden gerne das ganze Finanzministerium schreddern. Geht das?
In einen riesigen Schredder stecken. Und das scheint mir zu gelingen. Das, was mich am meisten ärgert nach wie vor, ist, dass dieser beschriebene Plakat, dieses Plakat, der neue Weg, das muss man ganz ehrlich sagen, dieser ÖVP-Neue Weg, das ist der uralte Trampelpfad. Also ich glaube, die SPÖ und die ÖVP in der Spitzenzeit der Parteibuchwirtschaft sich nicht getraut, was der neue Weg sich traut, ehrlich gesagt.
Ja, großartig, oder?
Das ist, also dieses Plakat ist so ironisch. Das ist so ein ironisches Projekt. Das macht genau, das ist genau das Gegenteil vom Wahlversprechen. Und deswegen, ich bin ein großer Fan vom Schirach, der jetzt, das ist auch gefordert hat. Es gibt ja auch auf europäischer Ebene gerade ein Gesetzesvorschlag, dass man auch gewisse Wahlversprechen, dass die auch einklagbar wären.
Ja.
Wenn der plakatiert, der neue Weg, und der neue Weg besteht aus drei Emojis und du bist ÖBAG-Chef, dann muss das irgendwann juristische Konsequenzen haben. Und dann, glaube ich, hätte es eine andere Verantwortung. Da kriegen wir auch andere Politiker. Ich glaube, leider, ich finde Schirach und diese Vorschläge, die fünf Punkte, die er da hat, großartig, will ich alle unterschreiben. Ich glaube, es wird dafür nie eine Mehrheit geben, weil alle Parlamentarier sich davor schützen werden, dass Gesetze sie nach ihrer Amtszeit noch verfolgen können. Oder dass die da im Knast sitzen, wenn sie den neuen Weg schreiben. Und im Wort ist das der größte Korruptionsstadl seit der Zweiten Republik.
Und aber glaubt ihr nicht, ist das Berufsrisiko, dass wenn du in der Position bist, Gesetze zu verfassen und Gesetze zu schreiben, dass du nicht automatisch so ein inneres Gefühl der Erhabenheit über diese Gesetze verspürst und deswegen glaubst, du kannst dich darüber hinwegsetzen?
Moment, Entschuldige, die Verfassung haben sie ja nicht geschrieben. Nicht?
Nein, aber Gesetze. Sie schreiben ja.
Der Blümel hat sie halt anders gelesen, die Verfassung. Ja. Der Kelsen hat es geschrieben,
aber der Blümel hat es interpretiert. Schreiben sie ja. Sie schreiben ja trotzdem Gesetze. Das ist ja
Sie beauftragen Spezialisten, die Gesetze zu schreiben. Also sie haben politisch was vor, dann setzen sich ein paar Leute zusammen, oder Juristen, was auch immer, die machen dann sozusagen das Gesetz, schreiben das. Und dann muss es ja noch einmal im Parlament abgesegnet werden.
Trotzdem bist du derjenige, der das auslöst. Du bist derjenige, der jetzt sagt, ich will das ein Gesetz, weil wir haben das besprochen und das muss so sein. Liebe Juristen, schreibst du das Gesetz. Das heißt, du fühlst dich erhaben über dieses Gesetz. Das meine ich.
Das ist eine interessante
Frage. Dass das dazu führt, dass du dann den Eindruck hast, na, wenn ich es geschrieben habe.
Naja, nein. Moment. Wenn ich sage, in meiner Wohnung darf nicht geraucht werden, dann ist ja, und dann rauche ich selber.
Genau so ist es.
Genau das ist es. Nachdem du es ja gesagt hast, du hast dann leichter zu sagen,
naja, das habe ich gesagt. Das ist bei euch der Fall.
Ja, aber das hat ja nicht, habe ja nicht ich gesagt. Meine Frau hat ja gesagt, in der Wohnung wird nicht geraucht.
Du bist ein Nikotinleugner.
Ja, ich bin neugierig.
Du könntest zum Beispiel in der Wohnung rauchen, aber sagen, ich bin nicht Raucher. Das geht.
Genau, aber so ist es. Das ist die Politik von Sebastian Kurz.
Ja. Weißt du, worauf ich warte, dass der Gernot Blümel in der nächsten Pressekonferenz vorschlägt, ob man nicht das Finanzministerium mit dem Justizministerium am besten zusammenlegt? Weil dann hätte er ja in Wahrheit das geringste Problem.
Das ist eine gute Fusion, ja.
Ich glaube, das ist die einzige Chance, wie aus diesem Ganzen noch. Oder er steckt das komplette Ministerium in einen Kinderwagen und lässt von seiner Frau spazieren führen.
Also ich glaube, man kann summa summarum zusammenfassen, der neue Weg ist eine Sackgasse.
Ja? Das ist aber auch ein schöner Podcast-Titel.
Der neue Weg ist eine Sackgasse.
Der neue Weg ist eine Sackgasse. Ja. Weil die kommen da nimmer mehr raus. Also ich bin ziemlich sicher, dass sie da nicht mehr rauskommen. Es ist schon so peinlich. Es ist wahnsinnig peinlich.
Der neue Weg ist ein Sack, geht aber auch.
Nein, aber ich bin eine Sackgasse.
Eine Sackgasse ist natürlich schön.
Sehr schön.
Meine Lieben, ich habe ja zwei Themen vorgeschlagen.
Ja.
Mit einer Biotonne, weil die Grünen sind ja mit dabei.
Der neue Weg.
Eigentlich mit einer Sackgasse steht eine Biotonne.
Der neue Weg ist eine Sackgasse mit einer Biotonne. Weil Grünen sind zum Kübeln, das ist sehr richtig. So, pass auf, ich habe schon wieder vergessen.
Aber weißt du, Entschuldige, das muss ich noch anmerken. Ich habe jetzt echt gesagt, das muss ich wirklich sagen, bei der Beobachtung der Grünen, ja, ist die, was die alles jetzt durchwinken, die werden gegen all das, vor eineinhalb Jahren werden die... Die hätten das Parlament verlassen, die hätten das gesprengt.
Also ich krieg's nicht mit, was haben sie durchgeführt?
Das ist für mich die größte Erkenntnis des letzten Jahres, dass auch Leute, die ich teilweise bei den Grünen für intelligent, die Gehwessler, die sind mir hochsympathisch, aber dass die sich das mit sich machen lassen, nur damit sie an der Macht bleiben, das ist schon...
Für einen politisch Desinteressierten wie mich, was haben sie durchgewunken? Ich weiß es wirklich nicht.
Nein, schau, es gibt zum Beispiel eine Fußfessel, gibt es jetzt davor, sie haben Moscheen schließen lassen, Abschiebungen haben sie, da macht man irgendeine Kommission halt, also das wurde einfach erlaubt. Also ich habe schon gesagt, wenn das so weitergeht, werden sie irgendwann sein, dass es eine Pendlerpauschale gibt für Inlandsflüge und Glyphosat in der Schulhause. Also im Moment ist bei ihnen ist langsam.
Die Sigi Maurer kann das sicher alles verargumentieren, warum das gut ist. Sie macht sehr gut. Ja. Das ist dann immer, kommt dann immer die Sigi Maurer und sagt dann immer, warum sie vor drei, bevor sie in der Regierung waren, dagegen gewesen wären. Aber jetzt ist es ja nicht so schlimm, weil sie sind ja in der Regierung. Das Hauptargument der Grünen ist ja, Hauptsache die FPÖ ist nicht in der Regierung. Es ist ihnen ja alles egal, Hauptsache die FPÖ ist nicht in der Regierung. Es kommt mir ein bisschen so vor, wie wenn sie durch einen Schweinestall gehen, Massentierhaltung, und dann wird den Grünen die Frage gestellt, soll man den anzeigen und sagen, nein, denn wir machen jetzt eine Kommission, wir zählen mal, ob es wirklich zu viele Schweine sind. Es ist aber ein bisschen so.
Hat die Sigi Maurer nicht Angst, dass irgendwann die Leute sagen werden, Hauptsache die Grünen sind nicht nur der Regierung? Also ich glaube...
Nämlich vor allem ihre eigenen Wähler. Ich kenne schon viele Grüne, die sagen, Hauptsache die Grünen sind nicht in der Regierung.
Ja, wurscht. Kognitive Dissonanz in der Politik, ein großes Thema. Aber Nia, du hast heute, ich glaube, ein sehr schön, du hast zwei tolle Themen vorgeschlagen.
Ja, ich habe ein Thema, das mich wirklich bewegt, weil das letztens wieder jemand zu mir gesagt hat, die Frage, was heißt es eigentlich, mit sich selbst im Reinen zu sein? Ich wurde das gefragt vor einer Woche. Bist du eigentlich mit dir im Reinen? Und ich habe nicht nur nicht gewusst, was ich darauf sagen soll. Ich verstehe nicht mal die Frage. Was bedeutet es, dass ich mit mir im Reinen bin? Ich werfe mir nichts mehr vor. Aber heißt das auch, dass egal, was ich mache, ich zünde im Zorn meine Wohnung an. Und wenn ich finde, ja, das ist total okay, dann bin ich mit mir im Reinen. Was soll das heißen, mit sich im Reinen? Wisst ihr, was das bedeutet eigentlich?
Ist, ich finde, mit sich im Reinen sein ist etwas, was nicht schön definiert ist, weil es klingt so, wie wenn man mit sich im Unreinen sein könnte und deckt sich ja ein bisschen mit dieser Gewissensfrage, die wir uns letztes Mal oder vorletztes Mal gestellt haben. Und mit sich im Reinen ist man doch immer, wenn man eine Entscheidung trifft, zeitlich, in dem Moment, wo man sie trifft, ist man mit sich im Reinen. Ich glaube, das mit sich im Reinen sein, das allgemein gültig gemeint wird, ist das retrospektiv mit sich im Reinen sein. Ich bin mit dem im Reinen, was ich zuletzt gemacht habe. Das ist in den Spiegel schauen können. Ist das, was ich bisher gemacht habe, richtig gewesen? Das ist
Ich bin prinzipiell lieber mit jemandem anderen im Schmutzigen, als mit mir selbst im Reinen.
Ja. Auch ein schöner Titel. Ich finde, gemeint ist ja...
Hauptsache Schleimhaut.
Nein, ich finde es so unglaublich langweilig, mit sich im Reinen sein. Ich bin eigentlich nie mit mir im Reinen. Also ich habe sehr viele Konflikte, die ich dauernd mit mir ertrage. Auch die Vorstellung, wer ich sehr gern wäre und der ich bin. Also das ist ja eine Wegstrecke, das ist ein Marathon oft dazwischen. Und diese Wegstrecke, also diese zwei Punkte, die diese Strecke auseinandertreiben, das ist eigentlich das Unreine an mir natürlich. Der wäre ich gern, der bin ich. Ne? Das kann man kaum mit zwei Armen zeigen. Das sind sie zu kurz. Leider. Und ich glaube, das Unreine aber ist eine unglaubliche, man kann unter diesem Unreinen leiden und sagen, es ist furchtbar und ich leide und ich wäre gerne ein anderer und so weiter. Oder man sieht es, also wir versuchen, ich glaube, die besten Teile in meinem Programm in den letzten Jahren waren immer die, wo ich über das Unreine von mir gesprochen habe, in der Hoffnung, dass es andere auch vor mir trifft, dass sie bei denselben Dingen im Unreinen sind. Und das mag einfach... weil ich finde reine Menschen eigentlich total unsympathisch. Die machen auf mich Druck, die ein stimmiges Leben führen, die nur im Glück schwelgen, die alles haben, die auch dieses, also die ich finde diese latente oder kleine Unzufriedenheit, die jeder mit sich trägt, ich finde das auch spannend. Das ist auch ein großer Diskussionspunkt ja zwischen uns. Wir tauschen ja nicht gegenseitig aus. Wenn wir uns zu dritt treffen und jeder sagt, ich bin glücklich, ich bin aber noch glücklicher und der dritte sagt, ich bin am glücklichsten, dann gehen wir nachher. Und das ist fad. Wenn also einer
sagt, alles
ich bin unglücklich, dann ihr sagt, ich bin noch unglücklicher und ich sag und ich bringe mir halt noch um, dann kommt ein schöner Abend zustande. Das ist viel interessanter. Ich sage auch zum Beispiel, es gibt von der Esther Willer, glaube ich, heißt die Autorin, ein tolles Essay einmal über das Thema Paradies. Das möchte ich noch kurz erzählen, weil alle früher geschrieben haben, es ist so schön ins Paradies zu kommen. Das ist ja die reine Welt, da ist alles fein, alle glücklich. Und sie schreibt diesem Essay wunderbar, das ist das langweiligste Vorstellung. Ein ewiges Leben unter lauter reinen Menschen ist unvorstellbar langweilig. Keine Konflikte, jeder liebt sich, keine Skandale. Dort kannst du kein Theater mehr spielen, das interessiert ja dort keinen. Ja? Romane brauchst du nicht schreiben, im Kabarett brauchst du nicht über Probleme reden. Übrigens, in einem Paradies gibt es keine Polizei, es gibt keine Justiz, das wird dem Blümel sehr recht sein. Es gibt ja nichts. Es ist ja alles rein und sauber und schön und es ist stinklangweilig. Die Zeitungen haben nichts zu schreiben. Also ich habe Angst vor einer reinen Welt.
Was tust du dir da in den Kaffee?
Was Schmutziges.
Oder Wasser. Weil der Klaus so viel gesprochen hat, ist mein Mund trocken geworden.
Klaus, darf ich dir kurz was sagen? Du haust immer mit deinen...
Entschuldigung.
Ja, das wummert so.
Na, ich übe schon fürs Finanzministerium. Vielleicht...
du hast zwei Sachen gesagt, die interessant waren. Das eine war, im Reinen sind die, die alles haben.
10 Minuten später waren zwei interessante dabei. Entschuldige, ja.
Klaus, ich glaube nicht, dass die im Reinen sind mit sich, die alles haben. Ich glaube sogar die, die nicht alles haben, sind die, die eher mit sich im Reinen sind. Vermute ich mal, mutmaße ich. Und eine zweite interessante Frage, die ich mir gestellt habe, ist es deswegen so schwer, Entscheidungen zu treffen, weil man danach mit sich im Reinen sein will? Und das ist ein sehr spannender Aspekt. Wie würde ich meine Entscheidungen treffen, wenn mein Ziel wäre, ich möchte danach mit mir im Unreinen sein? Es wäre lustig, ob man da nicht, das nehme ich mir für nächste Woche vor, ich versuche mal Entscheidungen zumindest so abzuwägen, als würde ich mit mir im Unreinen sein wollen und schaue, ob sie weit von denen abweichen, die ich treffen würde, wenn ich mit mir im Reinen sein will.
Aber wahrscheinlich heißt ja, das heißt aber dann doch im Reinen, mit sich im Reinen sein heißt ja dann, dass man sozusagen sich die Fehler, die man gemacht hat, vergeben hat. Also dass man sich nicht mehr quält, weil man irgendetwas falsch gemacht hat. Sondern dass man eben sagt, ja, ich habe wieder 2 Kilo zugenommen und bin mit mir selbst im Reinen. Aber solange es dich ärgert, was du machst, so wie der Klaus sagt, da habe ich einen Fehler gemacht und da bin ich unzufrieden, dann bin ich unglücklich über das, da bin ich mit mir selbst offensichtlich nicht im Reinen. Aber das ist nicht auch die Gefahr, dass wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dass mir ja dann auch wurscht ist, wenn ich einen Fehler mache, weil ich bin eh mit mir selbst im Reinen.
Nein, ich glaube, mit dir selbst im Reinen kannst du nur dann sein, absurderweise, wenn du es mit deiner Umwelt abstimmst. Ich glaube nicht, dass du mit dir selbst im richtig Reinen sein kannst, ohne dass du nicht deine Mitmenschen, deine Umwelt mitnimmst.
Also vielleicht ist Sebastian Kurz und auch der Gernot Blümel und auch der Herr Sobotka mit sich selbst im Reinen.
Ja, aber das finde ich auch ganz erschreckend, diesen Gedanken, den du vorher geäußert hast. Man soll sich selber was verzeihen können. Der Sobotka könnte ja ganz leicht im Reinen, ins Reine kommen und so sagen, ich verzeihe mir diese Spendenannahme von der Novomatic. Ich verzeihe mir das. Ich bin jetzt ab sofort mit mir im Reinen. Das ist ganz schlimm. Ich finde, auch wenn man sich selbst verzeiht, darf man objektiv gerne weiter im Schmutzigen sein und nicht, also sonst könnte man ja selber sein eigener Gesetzgeber sein. Also manchmal auch ein Erdogan, wenn er 20.000 Journalisten wegsperrt, dann sagt er, ich verzeih mir das, dass die im Gefängnis sitzen.
Ja, verzeihen ist schön. Und Verzeihen und Vergebung. Kann man mit sich im Reinen sein, wenn man im Beichtstuhl all seine Fehler, die man begangen hat, bespricht? Ist man dann eher im Reinen?
Ja, das ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe das letzte Mal gebeichtet, da war ich, glaube ich, 9. Und seither nicht mehr gesündigt. Also ich würde ja sofort zur Beichte gehen, wenn ich sündige, aber ich habe leider nicht. Ja, das ist, Beichte ist ja auch was Wunderbares
eigentlich. Ist doch was Schönes.
Beichte ist ja wunderschön, weil Beichte hat ja, was ich sehr schön an Beichte finde, es hat ja den innerlichen Reset-Button. Also ja, du kannst nochmal von vorn anfangen, was in Wahrheit ja nie geht. Du schleppst.
Im Äußerlichen, finde ich. Du holst dir den von wem anderen, du schaffst es ja nicht selber. Oder? Ja,
vor allem gegen 5 Vater unser. Ich meine, da hast du die Katze umgebracht und die Nachbarin das Auto demoliert und eine Million Steuern hinterzogen. Dann sagst du 5 Vater unser und alles ist wieder gut. Ja. Das ist natürlich eine Wunde. Das würde mich ja dem Glauben sehr nahe bringen. Also da.
Das ist so ein Firmware-Upgrade katholisch. Sogar.
Deswegen ist ja die ÖVP katholisch, weil sie weiß, sie kann sich immer wieder am Beinstuhl setzen und dann wieder. Wir sind heute sehr ÖVP-feindlich. Also wir wirken wie 3 frustrierte Sozialdemokraten, die nicht an der Macht sind.
Ich bin ÖVP-feindlich, im Gegenteil. Ich finde nur die Türkisen schlecht für die ÖVP. Ich glaube, wenn man gegen die Türkisen ist, ist man sehr ÖVP-feindlich.
Ja, also du musst die ÖVP vor den Türkisen bewahren.
Ja, man muss die.
Auch ein schöner Titel.
Unser Podcast besteht nur aus Titeln.
Auch das ist ein schöner Titel.
Auch das ist ein schöner Titel.
Unser Podcast besteht auch nur aus Titeln. Auch das ist ein schöner Titel.
Also ich weiß nicht, ob ich mit mir im Reinen bin. Ich weiß noch immer nicht genau, was das für ein Gefühl ist. Es gibt ja interessanterweise sehr viele Zustände, die der Mensch hat. Da gibt es übrigens ein spannendes Buch, das könnte man für nächstes Mal raussuchen. Es gibt sehr viele Gefühle, für die wir keine eigenen Namen haben. Ja?
Ach so?
Ja, zum Beispiel das Gefühl der Erleichterung, wenn dieser Podcast ohne technische Störung funktioniert hat. Es ist ein eigenes Gefühl nachher, ihr werdet es sehen. Und das hat aber keinen eigenen Namen. Ja? Das hat er jetzt absichtlich gemacht. Für die, die uns nur hören, wir sehen ihn nicht. Für die, die ihn sehen, wir hören ihn ungern. Jetzt hören wir ihn nicht. Dieses Gefühl, da gibt es zwar ein Gefühl, einen Namen, aber ich weiß nicht, wie das Gefühl ist. Ich bin sicher, ich glaube, wenn ich mit mir im Reinen wäre, würde ich das wissen. Da würde ich diese Frage gar nicht stellen.
Ja, aber ich meine, du holst jetzt ein sehr differenziertes Gefühl. Es gibt auch keine Gefühlsbezeichnung für, ich wollte eigentlich ein nicht ganz so prickelndes Sodawasser, aber das ist jetzt ein bisschen mehr prickelnd, als ich es wollte. Dafür gibt es auch keinen Namen, natürlich. Aber vielleicht
sollte es dafür einen Namen geben. Wie nennt man das Gefühl, wenn du etwas bestellt hast, worauf du dich wahnsinnig freust und es schmeckt dir dann nicht? Ich finde, diese Enttäuschung verdient einen eigenen Namen.
Hm. Stimmt. Ich würde es zum Beispiel nennen, nee. Ja. Aber das gilt für ganz viel. Ich kannte mal jemanden, der wen kannte, der konnte noch nicht so gut Deutsch und hat auf jede Frage immer mit der gleichen Antwort geantwortet, nämlich mit nee. Das geht immer. Fragt mich was und ich antworte damit. Schaut mal, frag mich irgendwas.
Oma, war denn neues Mikro sehr teuer?
Nee.
Geht immer. Findest du, dass Sebastian Kurz ein guter Bundeskanzler ist?
Nee.
Jetzt was Riskantes. Liebst du deine Frau?
Ja.
Jetzt kann ich dir, glaubst du nach dieser Antwort, du wirst nach der Scheidung die Wohnung behalten?
Nein.
Ja, genau. Naja. Aber sehr, ich weiß, es gibt im Japanischen zum Beispiel, ich kenne dieses Buch lustigerweise, unglaublich, da gibt es auch ein Gefühl, das beschreibt, wenn man einen Handwerker bestellt, das wirklich, ich weiß aber nicht, wie es heißt, und man freut sich schon darauf, dass er kommt und es reparieren wird.
Dieses Gefühl hat einen eigenen Namen im Japanischen.
Das hat wirklich einen eigenen. Im Österreichischen gibt es dieses Gefühl natürlich überhaupt. Wenn der kommt unter Garantie nicht und spätestens bei der Abrechnung ärgert man sich.
Im Österreichischen gibt es nur das Gefühl, man wartet auf den Handwerker.
Ja, also in Österreich ist einfach, ich bin Haas. Aber es ist definitiv nichts. Es gibt ja noch eine andere Formulierung für das im Reinen sein, ist ja stimmig zu leben.
Ja.
Oder? Also stimmig zu leben. Was heißt das in Wahrheit? Ich denke gerade darüber laut nach, wenn du hast eine Vorstellung von deinem Leben und auf diese Schablone passt dein Leben ungefähr drauf, dann könnte man sagen, man lebt mit sich im Reinen. Aber diese Schablone ist ja sehr volatil, das ist ja ein beweglicher Zustand, das ändert sich ja alle 5 Jahre, da willst du eine andere Schablone sein. Und wie schnell oder wie leicht ist es für dich möglich, wieder mit der einen Eingang, nächstes Wort, zu finden? Ich glaube, das ist die große Frage. Und stimmig, zum Beispiel, wenn man jetzt Prominente hernimmt, der Dalai Lama ist für sich stimmig, aber Klaus Kinski war auch für sich stimmig.
Richtig. Ja. Und ich finde es so schön, dass wenn der Klaus Kinski stirbt und sie suchen dann seine Reinkarnation und suchen seinen kleinen Buben, der im Urwald Leute erschießen will. Die so kleinen Buben in den Urwald geben ihnen ein Gewehr und schauen, ob er schießen will und ob er auszuckt. Die Suche nach der Inkarnation von Klaus Kinski.
Also ich empfehle jedem, wenn er in der Nacht sich wirklich gut unterhalten will, nicht Kabarett auf YouTube eingeben, sondern Klaus Kinski Interviews.
Ja.
Das ist wirklich groß.
Habe ich auch ein paar gesehen, das ist wirklich schön.
Und es gibt diesen deutschen Comedian, ich vergesse ihn leider, der wahnsinnig lustig, Max Giermann heißt er. Max Giermann, Kinski-Parodie beim Comedy-Preis. Unbedingt anschauen, große Anschauempfehlung. Das ist sehr lustig, aber ja.
Apropos Comedy, kurze Zwischenfrage. Habt ihr diese deutsche Comedy gesehen, LOL?
Ja.
Wo die eingesperrt sind und nicht lachen dürfen?
Ja.
Aber das ich ist doch versucht, der größte Chance, den es jemals gegeben hat.
Oder? Ich fand es lustig.
Der ORF möchte dich anwerben, nämlich für seine neue Staffel, LOL. Du bist,
ja, aber
da hast du gerade.
Ich spende nicht. Nein, also das würde ich nie machen in meinem Leben.
Dir hat es nicht gefallen, Nia?
Nein. Also ich finde das eigentlich... Naja, es ist ganz lieb.
Für,
also
aber hast du probiert, auch nicht mitzulachen? Dann funktioniert
es. Ich musste es gar nicht probieren. Ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, aha. Weißt du, was ich mir gedacht habe, wie die aufgetreten sind? Ja. Mein Gott, wie großartig wäre das jetzt, eine Sitcom mit dieser Besetzung. Stell dir vor, eine 24-teilige Sitcom mit dieser Besetzung. Eine coole Geschichte, ein super Drehbuch, cool gedreht mit diesem Kapitän. Mirko, ich habe schon vergessen, ich liebe Mirko Nonche.
Großartig.
Mirko Nonche, ich verehre Mirko Nonche.
Er besteht aus 104% Adrenalin. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert.
Der ist im kleinen Finger wahnsinnig lustig. Also der ist
Wahnsinn. Teddy Teglebrand, der Teddy.
Großartig.
Der ist ein Comedy-Genie. Der ist nämlich einer der wenigen, die es schaffen, wenn nicht der einzige, es gibt ja also Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, mit der Verweigerung komisch zu sein. Mit der Verweigerung komisch zu sein. Und das geht immer in die Hosen, weil das ist so, wenn man versucht, mit der Verweigerung schnell zu fahren, Erster beim Skilauf zu werden. Das geht nicht. Aber.
Es hat dem Nia doch nicht so schlecht gefallen.
Nein, die Leute selber finde ich großartig alle. Der Teddy ist ein Genie, der kann mit der Verweigerung komisch zu sein, ist der urkomisch, ja. Und ich habe mir gedacht, jetzt, um Gottes Willen, oder ein Theaterstück mit denen. Stell dir vor, mit denen an Shakespeare.
Aber ich finde genau, dass sie so spontan waren, hat es ausgemacht, finde ich.
Das ist ja
ich hätte ein österreichisches Spin-off von dieser Serie, hätte ich eine Idee. Was hält sie von der? Es gibt eine Pressekonferenz von der Bundesregierung und wer als erster weint, hat verloren. Da fliegt sofort raus.
Schon beim Wort, nur mal dann die Pressekonferenz.
Ja. Ich fand es auch der Oma-Haltung hast, du darfst nicht lachen vorm Fernseher. Und das habe ich auch versucht. Ich habe es mir dann fertig angesehen. Ich lache überhaupt sehr leicht. Ich wäre auch immer von Kollegen bei Premieren eingeladen, weil ich so laut lache. Aber ich habe bei jeder Folge mindestens 5 bis 10 Mal laut lachen müssen. Das heißt, ich würde da nicht bestehen. Also ich finde lustigerweise, was ich interessant finde, und das ist jetzt natürlich ein Zeichen des Humors, alles, was so aus einem natürlichen Schmäh, so in Zwischenblicken passiert, darüber musste ich eigentlich lachen. Ja. Kaum war ein Gong mit einer Nummer und dann kommen irgendwelche Furzgeräusche, die mich amüsieren sollen, lache ich null. Da kann ich mich disziplinieren. Aber was zwischenmenschlich zwischen denen passiert ist, ja, und wo sie versucht haben, sich nicht anzuschauen oder schon anzuschauen oder schnell zu überraschen, ja, also da musste ich ja oft unglaublich herzhaft lachen. Das waren die schönen Momente, das lebt unglaublich von dem Affekt der Reaktion.
Richtig,
und nicht Reaktion. Von der Inszenierung. Wie bitte?
Ich habe diese Bilder geliebt, wo sie die Kamera auf Caroline Kebekus draufhalten, die versucht nicht zu lachen. Das war das, wo man mitgeht. Und deswegen fand ich es für die jetzige Zeit genau das richtige Format hier, weil das war das, was jetzt möglich ist, weil sie zeitgleich auch das Publikum waren und deswegen die Publikumsreaktionen, die Reaktionen der Comedians waren. Deswegen fand ich es für jetzt eine ziemlich geniale Lösung. Also ich fand es schon gut.
Ich glaube, es hatte gute Quoten und es kam gut an. Ich weiß gar nicht, wie es dem Publikum gefallen hat.
Ich glaube, es war sehr gut von den Quoten. Sie machen auch sicher zweite Staffel und der ORF wird das, also spätestens Puls 4, irgendwer wird schon übernehmen und das aufmachen für Österreich.
Der ORF wird das spätestens Puls 4.
Also einer von beiden wird sich dem schon annehmen, ja. Naja.
Ja, schön.
Ja.
Ja. Lassen wir einmal ein bisschen diese Stille.
Ausatmen mal gleichzeitig gemeint.
Ich glaube, dass das in 36 Folgen noch nie passiert ist, dass es 2 Sekunden still war.
Doch, wie mein Mikro hin war.
Also haben wir das Thema mit sich selbst im Reinen, haben wir das abgeschlossen.
Finde ich schön, abgeschlossen, oder?
Darf ich einen wunderschönen, heute habe ich einen Karl-Graus-Satz gelesen, den ich so wunderschön finde. Er ist irrsinnig böse, aber irrsinnig schön, weil er beschreibt ein bisschen auch die Bundesregierung mit der Freude, Auferstehung und so weiter. Und der Karl-Graus hat ja mal gesagt, heute mache ich meinem Hund eine Freude. Zuerst hau ich ihm und dann hör ich auf.
Ja, so ist es ein bisschen. Mit
der ist ein bisschen so Regierung. Die Bundesregierung.
Das Prinzip. Das ist der neue Weg.
Das ist der neue Weg. Das mache ich meinem Hund, Freund. Und das ist, wisst ihr, über das denke ich wahnsinnig oft nach. Das ist ja wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, aber nur angeteasert als für die nächste Folge. Glück entsteht oft, wenn Unglück da ist und der Normalzustand kommt wieder zurück. Beispiel, ich habe Angst, zu spät beim Flugzeug zu sein, weil ich viel zu spät bin. Ich habe die vergessen, auf die Uhr zu schauen. Ich steige ins Taxi und irgendwie renne und die helfen mir da beim Check-in und ich renne weiter, verliere hast sogar mein Gepäck, aber ich komme in den Flieger rein und bin nachher im Flieger sitzen total unglücklich.
Ja, das ist richtig. Ja.
Dabei ist das Ganze nur ein Normalzustand, das normal gewesen wäre. Also es braucht dieses große Unglück, oder diese Gefahr des großen Unglücks, damit ich dann großes Glück spüren kann. Sonst, wenn ich diese Hetzerei nicht hätte ich nur ein mittelmäßiges Leben geführt. Die Konklusion aus dem ist vielleicht, lassen Sie großes Unglück zu, damit Sie großes Glück erleben können.
Ja, aber das hatten wir aber so ähnlich, ich meine, wir hatten schon fast alle Themen, aber so ein ähnliches Thema hatten wir ja schon mal mit dem Glück und da haben wir ja die Erwartungshaltung.
Wir haben uns auch schon mal zu dritt getroffen, ja.
Ja, nein, aber es war doch mal Erwartungshaltung, wenn die Erwartungshaltung niedrig genug ist, dann ist alles, was passiert.
Immer redundant. Meine Witze wiederholen sich auch seit neuen Programmen, es fällt halt niemandem auf.
Macht dir nichts. Ja. Dann steht uns aber nach dieser Theorie, steht uns ja ein Sommer des großen Glücks bevor.
Ja, wie geht's euch mit der Stimmung?
Also mir geht's gut. Ich habe lustigerweise jetzt vorhin gerade, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, der Klaus hat irgendwas gesagt, man ist mit sich im Reinen und das heißt ja auch, dass man so lebt, wie man leben möchte. Oder was hast du gemeint? Dass man so.
Ja, also, dass die Vorstellung seines Lebens mit dem, wie man lebt, irgendwie übereinstimmt. Ja,
ja, und das ist mir in den letzten zwei Wochen extrem aufgefallen und das habe ich vergessen in meiner ganzen Arbeit und Karriere. Wie ich da unten gesessen bin im Simple und bei den Sketches jetzt Regie führe vorgestern irgendwann Regie geführt habe, sitze ich auf einmal da und normalerweise empfinde ich bei der Probe schwere Müdigkeit, Verzweiflung, weil es nicht lustig ist und irgendwie denke ich mir, na, ich sollte ganz was anderes machen, ich kann nicht mehr. Und plötzlich habe ich ein Glücksgefühl empfunden und habe mir gedacht, das ist eigentlich genau der Ort und das Leben, das ich führen will. Ich möchte in der Früh aufstehen, es sollte nicht zu früh sein. Und ich möchte noch ein bisschen verkatert vielleicht sogar, aber auf jeden Fall sehr müde in ein Theater gehen und dann geht im Saal das Licht aus und dann bewegen sich die da oben und dann kreiere ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein Theaterstück oder ein Sketch. Eigentlich ist das genau das, was ich machen möchte.
Sure.
Und das hätte ich ohne diese Pandemie, hätte ich das vergessen gehabt. Also die Arbeit, die mich immer so gequält hat, erfüllt mich jetzt plötzlich mit Freude. Ich meine, ich glaube, dass das die Woche schon wieder vorbei ist, natürlich. Aber zumindest zwei Wochen hat es gehalten.
Aber das heißt, deine eigene Frage beantwortest du dir. Du bist jetzt, obwohl du das Gleiche machst wie früher, eher mit dir im Reinen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ich fürchte, wenn die Regierung oder wenn der Sebastian Kurz diese Aussage von dir wahrnimmt, dann sperren sie dich im Herbst wieder ein. Weil sie sagen, es ist
am besten.
Wir wollen, dass du dir das nochmal bewusst machst.
Wir wollen dem hier, meine Damen und Herren, die Zahl, die Inzidenz ist zwar unter 50, und wir wollen dem hier Varania freien.
Aber wir sperren uns nochmal ein, weil der Herr Nivarani sollte nochmal sein Leben zu schätzen wissen.
Also um mit sich selbst im Reinen zu sein, braucht es mindestens eine Pandemie.
Auch ein schöner Titel.
Auch ein sehr guter Titel.
Meine Lieben, wir hören auf, würde ich mal vorstellen. Ist so
um Gottes Willen, wir sind bei 43 Minuten, das ging aber schnell.
Zweite Frage.
Ich schon lange niemand mehr. Das hat uns schon lange niemand gesagt, uns Gott sei Dank schon lange niemand mehr zu. Ja, haben wir noch was Tröstendes? Ich habe einen tröstenden Satz, weil ich muss euch ja was gestehen, ich gehe fremd.
Mhm.
Also fremd mit einer persischen Pianistin, Dorothy Kademisak, die Chefin ist vom Beethoven Frühling und mit der mache ich auch einen Podcast und mit den Musikern und Musikerinnen, die dort spielen. Ich höre mir immer das Konzert an und wir machen nachher so ein Gespräch. Also ich bin da zu Gast und da ist ein Satz gefallen, der Franz Schubert hat gesagt, wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich sein.
Ja, das ist großartig. Da kann
das
man
ist auch schön.
Und ich glaube, das stimmt wirklich.
Ja, das stimmt.
Das Tröstende für heute. Habt ihr noch
ich habe noch was Tröstendes, weil ja vor kurzem Muttertag war. Und wir haben jetzt mit sich im Reinen gesprochen und ich finde, es passt auch das, ja, das Reimen dazu. Und ich habe ein sehr schönes Muttertagsgedicht geschrieben, das ich jetzt gern vortragen will.
Das habe ich ein bisschen befürchtet sogar, aber wurscht, ja.
Leider kann ich nicht gut reimen. Alles Gute.
Wir verabschieden uns von allen Müttern und Mütterinnen, allen Vätern und allen, die uns zugehört haben. Das war der Podcast Alles außer Corona. Heute die Folge. Welchen Titel haben wir jetzt verdammt nochmal?
Der neue Weg ist eine Sackgasse mit einer Biotonne oder Hauptsache Schleimhaut. Oder man muss die ÖVP vor den Türkisen bewahren. Oder auch das ist ein schöner Titel. Oder um mit mir selbst im Reinen zu sein, brauche ich zumindest eine Pandemie.
Ich glaube, die Folge heißt, welchen Titel nehmen wir?
Na, das ist den haben wir nicht gehabt.
Ja, gut, den haben wir nicht gehabt. Dann nehmen wir, der neue Weg ist eine Sackgasse. Es kommt einem jetzt fast unpassend vor, aber ist egal. Wir verabschieden uns von dem Podcast Alles außer Corona. Das war die Folge, der neue Weg ist eine Sackgasse. Es verabschieden sich Klaus Eckl.
Schönen Abend.
Omar Sarsam.
Schönen Nachmittag nach Wien.
Und Michael Niavarani. Einen wunderschönen guten Morgen in Hawaii.